Vielleicht kennt ihr den Satz, ein stehendes Auto kann Gott nicht lenken. Das ist, glaube ich, ein relativ bekannter Satz und ich finde, er bringt etwas sehr gut zum Ausdruck. Und zwar bringt er zum Ausdruck, dass wir als Christen nicht zur Passivität aufgerufen sind, sondern im Gegenteil dazu, aktiv zu werden, uns in Bewegung zu setzen. Und gerade dann, wenn Gott uns etwas deutlich macht, und wir eigentlich deutlich wissen, was zu tun ist, brauchen wir nicht noch dreimal nachfragen, was er jetzt will und abwarten, sondern wir dürfen mit seiner Hilfe Schritte vorwärts gehen. Und selbst wenn wir nicht jedes Detail wissen und nicht wissen, wie alles genau werden wird oder so, so dürfen wir trotzdem losgehen. Und dabei ist natürlich klar, dass wir nicht ohne Gott losgehen und auch nicht ohne es im Gebet vor ihm zu bringen. Aber wenn wir das getan haben, wenn wir gebetet haben um Kraft, um Weisheit, um Korrektur, uns ganz bewusst ihm unterstellt haben, dann dürfen wir mutig losmarschieren. Ich drücke das gerne so aus, in diesem kurzen Satz, geh, aber geh mit Gott. Und genau das steht für Mose auf dem Programm. Jetzt hier bei uns im 2. Mose 4. In den letzten Wochen haben wir in 2. Mose 3 und 4 gesehen, in unserer Predigtreihe, dass Gott Mose am brennenden Dornbusch berufen hat. Und dass er Mose diesen klaren Auftrag gegeben hat. Und wir haben vor allem letzte Woche gesehen, dann, dass Mose erstmal versucht hat, sich aus der Schlinge zu ziehen. Dass er nicht so konform war mit dem, was Gott da eigentlich wollte. Aber nachdem alle Einwände von Mose also geäußert wurden und Gott das alles dann beseitigt hat, ausgehebelt hat, heißt es für Mose jetzt, die Füße in die Hand zu nehmen und loszugehen und diesen Auftrag aktiv zu erfüllen. Mit Gott und für Gott unterwegs zu sein und unterwegs dann zu erleben, dass Gott sein Versprechen erfüllt und dass er wirkt. Und das ist unser Thema heute Morgen, das ich mal betitelt habe mit Unterwegs im Dienst für Gott. Und wir denken nach heute Morgen über diesen Text in 2. Mose 4, ab Vers 18 bis 31, den Bernd uns gerade schon gelesen hat. Und wir sehen in diesem Text also, wie es nun wirklich losgeht für Mose. Und es ist spannend zu sehen in dem Text, was das so alles mit sich bringen kann, wenn man unterwegs ist mit Gott. Und das sehen wir sowohl für Mose, aber das sehen wir auch für uns. Und ich will heute Morgen mit euch vier Stationen oder vier Aspekte mir angucken, die unterwegs so passieren, wenn man im Dienst für Gott unterwegs ist. Und der erste Aspekt ist, im Dienst für Gott ist man aktiv unterwegs. Die Verse 18 bis 20 sprechen davon. Und das ist ja ein sehr grundlegender Aspekt, einer, den wir also gerade jetzt auch schon anklingen lassen haben. Ich glaube, es ist ganz klar, wenn jemand Gott dienen will und wenn jemand für Gott leben will, dann ist das nichts, was irgendwie so ein theoretisches Konstrukt im Kopf ist, sondern ist ganz klar, dann ist das was praktisch wird, was praktisch werden muss, was in der Praxis Ausdruck findet. Für Mose war das genau so der Fall. Ja, nachdem diese Unterhaltung mit Gott dann in 2. Mose 4, Vers 17 zu Ende gegangen ist, letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, heißt es für Mose jetzt, aktiv zu werden. Praktisch bedeutet das für ihn, dass er jetzt von diesem Berg Gottes, von diesem Berg Horeb, wo er sich bis zu dem Zeitpunkt befunden hat, wieder auf den Weg Richtung Midian macht, zu seinem Schwiegervater Jitro. Und dass er ihn in seine Vorhaben einweiht. Und genau das tut er dann und sagt ihm in Vers 18 dann Folgendes. Ich möchte gern gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, um zu sehen, ob sie noch am Leben sind. Interessant ist hier zu sehen, wie entschlossen Mose jetzt ist, das also zu tun und wie er sich identifiziert mit seinen israelitischen Landsleuten, indem er sie seine Brüder hier nochmal explizit nennt. Und er bringt seinem Schwiegervater gegenüber zum Ausdruck, also dass er sich um seine Landsleute, um die Israeliten, um dieses Volk kümmern will. Und trotzdem erzählt er ihm, zumindest erfahren wir nichts davon, nichts von dieser Begegnung, die er mit Gott gehabt hat, nichts von seinem Auftrag oder so. Ja, also all das scheint Jitro, sein Schwiegervater, gar nicht mitbekommen zu haben. Zumindest sagt uns der Text das nicht. Umso beachtlicher finde ich aber, dass sein Schwiegervater ohne zu zögern seinen Segen dazu gibt. Also es hätte ja auch ganz anders laufen können. Mose war jetzt 40 Jahre lang fest integriert in der Familie von Jitro und er war ein fester Bestandteil im Familienbetrieb. Und es hätte ganz anders aussehen können, dass also Jitro sagt, boah, überleg dir das nochmal oder so. Aber ganz im Gegenteil, Gott hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass Jitro, sein Schwiegervater, ihm keine Steine in den Weg legt. Sondern stattdessen heißt es, er gibt ihm seinen Shalom, seinen Frieden, seinen Segen, ja, seinen Zuspruch. Und wenn wir weiterschauen dann, sehen wir, dass auch Gott erneut zu Mose spricht. Jetzt hier in Vers 19 sehen wir, dass Gott nochmal zu Mose spricht. Diesmal nicht aus dem brennenden Dornbusch, sondern mitten in Midian. Mitten in der Stadt, wo er lange Zeit gewohnt hat und bei seinem Schwiegervater dann gelebt hat. Und so heißt es in Vers 19 dann, und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh hin, kehre nach Ägypten zurück, denn alle Männer sind gestorben, die dir nach dem Leben trachteten. Gott gibt also nochmal ein klares Startsignal für Mose, also jetzt geh hin, kehr zurück nach Ägypten. Und dann gibt er ihm einen sehr ermutigenden Zuspruch. Nämlich alle Leute, die dir an die Kehle wollen, die sind tot, die sind weg. Also der Pharao, der dich damals töten wollte, wir erinnern uns vielleicht, 2. Mose 2, Vers 15 war da die Rede von, aber vielleicht auch darüber hinaus die Nachkommen von Pharao oder sonstige Leute, die es auf Mose abgesehen hatten, die sind alle weg. Die Gefahr ist also beseitigt. Und für Mose wird das in seinem Auftrag wirklich ein Moment des Durchatmens gewesen sein. Ja, zumindest diese Angst, dass da Menschen sind, die ihm das Leben nehmen wollen, die ist weg. Er braucht nicht die Angst haben, auf ägyptischen Boden zu kommen und gleich zu denken, vielleicht bin ich dann gleich einen Kopf kürzer. Also nimmt Mose seine Frau Zipporah und seine beiden Söhne Gershom und Eliezer und setzt sie auf den Esel und dann geht's los Richtung Ägypten. Und dann kommt am Ende von Vers 20 hier nochmal eine sehr interessante Aussage, explizit eine Aussage. Wenn man so will, drückt sie aus, was Mose für seine Aufgabe als Ausrüstung mitbekommen hat. Da heißt es am Ende von Vers 20, und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und dieser Stab, vielleicht klingelt es da, sollte uns von letzter Woche aus der ersten Hälfte von Kapitel 4 noch bekannt sein. Es ist der Stab, den Gott gebraucht hat und wo er gesagt hat, Mose schmeiß ihn auf den Boden und Mose schmiss ihn auf den Boden und es wurde zur Schlange und wo Gott dann sagt, nimm diese Schlange beim Schwanz und Mose hat es getan und es wurde wieder zum Stab. Und dieser erstmal bedeutungslose Stab wird jetzt hier Stab Gottes genannt. Und zwar, weil Gott selbst diesen einfachen Stab nimmt und ihn zu seinem Zepter macht. Und er legt dieses Zepter Mose in die Hand. Und ich habe das letzte Woche schon so ausgedrückt, aus diesem Hirtenstab, aus diesem einfachen Hirtenstab wird ein Herrscherstab. Und mit diesem Stab wird im Laufe der Geschichte noch vieles weitere bewirkt werden, wirklich Gewaltiges. Aber gerade dieser Gebrauch von diesem ganz einfachen Gegenstand, von diesem einfachen Stab, macht eigentlich so gut deutlich, dass Gott nichts und niemand eigentlich braucht. Weder irgendwelche Gegenstände, so ein Stab, ja, er kann das gebrauchen, aber er braucht es nicht, noch uns Menschen. Und das ist eine Tatsache, Gott braucht uns nicht, dich und mich nicht. Und trotzdem gilt ein Grundsatz, und zwar, Gott braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen. Und das beginnt für uns ganz persönlich damit, dass ich mich im Gebet ihm zur Verfügung stelle. Dass ich sage, ja, hier bin ich und ich will mich von dir gebrauchen lassen. Und dass ich dann auf sein Wort höre, das lese, frage, was willst du, dass ich tun soll? Und dass ich sein Wort ernst nehme und mich dann aktiv in Bewegung setze, wenn mir Dinge deutlich werden. Ich glaube, Gottes Wort zu hören, ist ja so eine Sache. Ja, also das tun wir ja auch an vielen Stellen, aber dann auch im Glauben loszugehen und zu fragen, wie kann ich das denn in meinem Leben mit meinen Möglichkeiten umsetzen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir so drüber nachdenken, dass Gott uns sein Wort nicht gegeben hat, dass Gott nicht zu uns spricht, damit wir das alles wissen und damit wir das auswendig können am besten noch, sondern damit wir wirklich aktiv werden. Und vielleicht gibt es irgendwas, wo du weißt, da ist es eigentlich dran, schon längst aktiv zu werden. Vielleicht irgendwas, was du vor dir her schiebst, wo du aber weißt, eigentlich wäre da mal Handlungsbedarf. Vielleicht nimmst du es als Anhaltspunkt, heute Morgen zu sagen, ja, ich werde da aktiv. Vielleicht in der eigenen Ehe, vielleicht im Dienst an der Familie, vielleicht in Bezug auf eine konkrete Person oder vielleicht auch im Bereich der Evangelisation. Vielleicht jemanden zu ermutigen, Gastfreundschaft zu üben, jemanden anzuleiten, praktisch zu helfen, was auch immer. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, ja, ich weiß eigentlich nicht so richtig, wie ich aktiv werden kann oder was so zu tun ist, dann will ich es mal so ausdrücken, dann bete über dem offenen Wort Gottes, dass Gott dir zeigt, was zu tun ist, dass er dir das deutlich macht. Und ich bin überzeugt davon, Gott wirkt das gerne, wenn wir sagen, wir stellen uns zur Verfügung und wollen wissen, was er will für mich in meinem Leben, was ich tun soll. Eine Hilfe dazu, ganz praktisch, kann vielleicht sein, wenn ihr dieses Dokument über Berufung von letzter Woche, was wir hochgeladen haben unter die Predigt, in Anlehnung auch an die letzte Woche, gibt es ein Dokument über Berufung, wo eine ganze Reihe von Stellen und Gedanken mal aufgeführt sind. Und es kann eine Hilfe sein, einfach selbst mal ein bisschen damit zu arbeiten und sich Gedanken zu machen. Und dann natürlich nicht nur das alles irgendwie runterzulesen und abzuspeichern, sondern wirklich zu überlegen, wo kann ich es praktisch werden lassen. Ich bin fest davon überzeugt, im Reich Gottes gibt es keine Arbeitslosen. Nur Arbeitsscheue, aber keine Arbeitslosen. Ja, und wir wollen ja als Christen nicht lernen, uns vor der Arbeit zu drücken oder so, sondern wir wollen lernen, aktiv zu werden. Wir wollen lernen, dem Herrn zu dienen. Das ist also ein erster Punkt von heute Morgen, erster Aspekt. Ein zweiter Aspekt, was es mit sich bringt, wenn wir für den Herrn und mit dem Herrn unterwegs sind, lautet so: Im Dienst für Gott bekommt man unterwegs weitere Anweisungen. Die Verse 21 bis 23 umfassen diesen Punkt. Und wir haben vielleicht noch im Ohr von letzter Woche aus 2. Mose 4, Vers 12, dass Gott zu Mose gesagt hat: Ich will mit deinem Mund sein und ich will dich unterweisen, was du reden sollst. Und dann später in 4, Vers 15, also 3 Verse später, kommt nochmal eine ähnliche Aussage, dann bezogen auf Mose und Aaron sogar. Und genau das geht jetzt hier in Erfüllung. Mose kannte ja grundsätzlich seinen Auftrag, aber trotzdem kannte er bei weitem noch nicht jedes Detail. Gott hat schon zu Mose gesagt, was er dem Pharao sagen soll, aber nicht alles. Sondern im Laufe der Zeit gab es weitere Anweisungen für Mose, und zwar während er gegangen ist. Und das sehen wir jetzt hier in Vers 21 zum Beispiel, wo folgende Anweisung an Mose ausgedrückt ist. Der Herr sprach zu Mose: Wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verstocken, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Also, klare Anweisung für Mose: Wenn du wieder nach Ägypten kommst, wenn du zurückkehrst, dann sollst du all die Wunder vor dem Pharao tun, die ich in deine Hand gelegt habe. Und wir haben nochmal im Ohr und im Kopf, dass Gott ein Vers vorher in Vers 20 gesagt hat, also dieser Stab Gottes, der ist jetzt in deiner Hand. Das heißt, Mose hat tatsächlich was wie symbolisch in seiner Hand, woran er sich festhalten kann, wo er weiß, also Gott wird wirken. Ja, und damit hat Gott diese Zeichen in seine Hand gelegt und die soll er nun tun. Und er soll sie mit diesem Stab tun. Auch das ist vorher in 2. Mose 4, Vers 17 schon mal deutlich geworden. Das heißt, Mose hat zu dem Zeitpunkt eigentlich diese drei Zeichen jetzt in seiner Hand und damit soll er losziehen und später werden es noch viel, viel mehr werden im Laufe der Zeit. Und dann kommt für Mose eine wahrscheinlich erstmal recht ernüchternde Tatsache und für uns ein Vers, der uns erstmal herausfordert, glaube ich. Das ist eine Aussage, die ein bisschen schwer einzuordnen ist. In Vers 21, dort am Ende. Dort sagt Gott nämlich: Und ich will sein Herz verstocken, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Also das Herz des Pharao will Gott verstocken. Und das ist eine nicht ganz so leicht zu verstehende Stelle. Aber das Wort verstocken, das können wir so wiedergeben, wie auch verhärten oder fest oder unveränderlich machen. Ja, also da bleibt jemand ganz fest in seiner Meinung, in seinem Wünschen, in seinem Wollen. Der bleibt unabänderlich, der bleibt starr. Und bevor jetzt der ein oder andere gleich denkt, und das geht vielleicht manchem so, dass er sagt, oh, der arme Pharao, der kann ja irgendwie gar nicht anders, sollten wir einige Dinge berücksichtigen, die uns helfen bei der Einordnung von diesem Vers. Zunächst mal könnte man hier in der Zeitform aus dem Hebräischen auch übersetzen, ich werde das Herz verstocken. Also nicht, ich will das Herz verstocken nur, sondern ich werde, also Futur, etwas, was in Zukunft erst in Erfüllung gehen wird. Und dementsprechend ist in diesem Vers gar nicht unbedingt festgelegt, zu welchem Zeitpunkt Gott das Herz verstocken wird, sondern nur, dass er es irgendwann verstocken wird. Und genau das sehen wir im weiteren Verlauf der Geschichte. Diese Verhärtung des Herzens ist keine einseitige Handlung Gottes, sondern es ist auch eine aktive Handlung von Seiten des Pharao. Er verhärtet sein Herz. Und so ist es ganz interessant zu sehen, wenn man das mal nachvollzieht, im Laufe der nächsten Kapitel, bis einschließlich Kapitel 14, dass dort 10-mal die Aussage ist, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet hat. Also Gott wird dafür verantwortlich gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es 10 Hinweise und 10 Stellen, die diese Verhärtung des Herzens dem Pharao selbst zuschreiben. Also wo es aktiv dem Pharao zugemessen wird. Und 3 hebräische Begriffe bringen das zum Ausdruck in diesen Kapiteln. Und nun ist Folgendes dabei interessant. nämlich die Zeitpunkte, wo es was heißt. Also hier in Kapitel 4, Vers 21 und in Kapitel 7, Vers 3 wird das Gott zugeschrieben, aber in diesen beiden Fällen ist es so, dass es vielmehr auch übersetzt werden kann mit diesem Ich werde das Herz des Pharao verhärten. Also Zukunft, ja, so wie wir es gerade schon hatten. Und dann ist interessant, ab Kapitel 7, Vers 13, dass insgesamt 6-mal davon die Rede ist, dass der Pharao selbst sein Herz verstockte oder verhärtete. Und das Ganze steht im klaren Zusammenhang mit den Plagen, mit den ersten 6 Plagen, die Gott über den Pharao und über Ägypten kommen lässt. Also Gott schickt einen wirklichen Weckruf für den Pharao in diesen Plagen, aber der Pharao bleibt in seinem Entschluss hart gegenüber Gott. Er beugt sich nicht. Und erst nach der 6. Plage und nachdem der Pharao unbelehrbar geblieben ist, kommt es dann in Kapitel 9, Vers 12 zu einer Aussage, wo wirklich von Gottes aktivem Eingreifen die Rede ist. Und zwar heißt es da, doch der Herr verstockte das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Also nochmal, nachdem der Pharao 6-mal sein Herz selbst verstockt hat, ist das Maß irgendwann voll. Und dann ist erstmalig die Rede davon, dass Gott aktiv sein Herz verstockt, dass Gott aktiv eingreift. Mit anderen Worten, nun ist es endgültig zu spät. Und nun sind wir nicht 1:1 mit der Person des Pharao zu vergleichen. Und trotzdem sollte das eine Warnung für uns sein. Zum einen für die, die selbst vielleicht noch gar keine Christen sind und die aber wissen und merken, Gott redet eigentlich zu mir. Ja, er redet, aber ich mache bewusst dicht. Ich lehne ihn ab. Ich lebe meinen Stiefel einfach weiter, mache mein eigenes Ding weiter. Und selbst wenn es diesen Gott gibt, dann kann er mir gestohlen bleiben. Wenn du heute Morgen das hörst und wenn du dich darin wiederfindest und es dir so geht, dann geh nicht leichtfertig darüber hinweg. Weil Gott redet zu Menschen, Gott ruft Menschen. Und er tut das manchmal durch Begegnungen zum Beispiel mit Christen. Oder er tut das auch durch Gedanken oder Fragen, die dir in den Kopf geschossen sind auf einmal, die so grundlegend sind. Oder er tut das durch Lebensereignisse, durch Rückschläge, durch Krisen, durch Zerbruch im Leben, durch Krankheiten. Und ich bin mir sicher auch ein Stück weit durch zum Beispiel sowas wie Corona. Es ist ein Wachrüttler Gottes. Und nicht zuletzt tut er das allen voran, durch sein Wort, dass wir lesen, dass wir hören, dass uns vielleicht in die Hände gefallen ist, dass uns irgendwo begegnet ist. Und wenn es dir so geht und du weißt, ja, Gott redet zu mir eigentlich, dann verhärte dein Herz ihm gegenüber nicht, sondern lass dich darauf ein. Guck, was ist da dran? Weil das Ende von dem Ganzen, wenn du hart bleibst, wäre fatal. Weil irgendwann verstummt das Reden Gottes, wie beim Pharao. Und irgendwann wird das Reden Gottes vielleicht leiser. Und allerspätestens, wenn der Tod einkehrt, wenn wir tot sind, dann ist es absolut zu spät. Wenn ein Mensch in der Hölle angekommen ist, wovon die Bibel spricht, wenn wir nicht zu Gott gehören, dann gibt es keinen Rufen mehr und dann gibt es auch keine Umkehr mehr, die Gott schenkt. Dann ist es endgültig zu spät. Und ich will diese ernste Warnung aussprechen an alle die, die noch nicht glauben, aber trotzdem merken, Gott spricht. Aber die Bibel richtet in diesem Zusammenhang des verhärteten Herzens auch einen Appell an uns und bringt auch uns Gläubige damit in Verbindung. Und zwar habe ich eine Stelle aus Hebräer 3, die Verse 7 bis 13 dabei für uns, die das ein Stück weit aufgreift mit diesem verhärteten Herzen. Hebräer 3, die Verse 7 bis 13. Da heißt es, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht mehr in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, vom lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Das sind Verse, die sich vor allem die zu Herzen nehmen wollen, sollten, die gläubig sind oder sich als gläubig sehen, aber die leichtfertig über Sünde in ihrem Leben hinweggehen. die eigentlich wissen, was Gott in seinem Wort sagt, die eigentlich wissen, dass sie im Moment im Ungehorsam leben, aber sagen, das ist mir jetzt mal egal, ich lasse 5 gerade sein, ich dulde das jetzt einfach mal. Das sind Menschen, die Gott gegenüber dicht machen, die sich die Ohren zuhalten und sagen, ich will das nicht hören, weil ich weiß ja, dass ich eigentlich was ändern müsste dann. Ich weiß ja, dass dieser eingeschlagene Weg, den ich gehe, nicht passt. Und deshalb heißt es hier ja, dass der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das steht nicht morgen oder übermorgen, sondern heute. Mit anderen Worten, wenn der Herr heute zu dir redet und dir was deutlich macht, was in deinem Leben nicht passt, wo du in Sünde lebst, wo wirklich ein Ungehorsam da ist und du hältst daran fest, dann verschieb es nicht darauf zu sagen, ja, ich werde schon irgendwann umkehren und ich werde das schon irgendwann loslassen, sondern klär das heute. Das ist der Appell hier. Und wenn das nicht beherzigt und nicht gelebt wird in unserem Leben, dann ist das der Anfang vom Ende. Und man sieht hier im Text, was passiert, wenn sich Menschen, auch Gläubige, Gott gegenüber dicht machen, wenn sie ihr Herz Gott gegenüber verhärten. 3 Dinge will ich mal rausgreifen, die wir hier sehen. Das erste ist, sie finden keine Ruhe mehr. Ja, das sehen wir hier über das Volk Israel, aber es ist im weiteren Sinne auch für uns. Menschen finden keine Ruhe, wenn sie Gott gegenüber dicht machen. Ein zweites ist, ein böses und ungläubiges Herz ist auf dem besten Wege, vom lebendigen Gott abzufallen. Auch das sagt uns dieser Text. Und ein drittes, der unbußfertige Mensch, der unbußfertige Gläubige, wird im Laufe der Zeit durch sein Verhärten letztendlich erleben, dass sein Herz verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Und ich weiß, das sind sehr ernste Worte, aber das sind letztendlich nicht meine Worte, sondern das sind Gottes Worte. Und mir ist das so wichtig geworden, auch in der Vorbereitung, das nochmal zu sehen. Auch am Hand vom Beispiel vom Pharao. Und wenn sich jemand angesprochen fühlt an dieser Stelle, dann will ich auffordern, kehr heute noch um. Mach nicht dicht gegenüber Gott, sondern beug dich. Noch gibt's Gnade, noch gibt's Umkehr bei Jesus Christus, der für deinen Ungehorsam ans Kreuz gegangen ist. Aber nicht, damit wir weiter in der Sünde leben. Und auch nicht, damit wir im Betrug der Sünde verenden, sondern damit wir für ihn und mit ihm unterwegs sind. Und wenn es jemand so geht, dass er sagt, also mich betrifft das jetzt gerade akut weniger, dann nimm diesen Gedanken aber mit. Und zwar für den Fall, dass du anfängst, leichtfertig mit Sünde umzugehen. Dass du nicht mehr bereit bist, dich korrigieren zu lassen von Gott. Und es ist auch in der Hinsicht für uns relevant, dass da die Rede davon ist, dass wir füreinander sogar Verantwortung tragen. Dass wir aufpassen sollen aufeinander, auch in dieser Hinsicht. Weil es heißt hier, dass wir einander ermahnen sollen oder auch ermuntern sollen, und zwar jeden Tag. Also wir sollen einander helfen in dieser Hinsicht. Der Pharao ist in dieser ganzen Sache ein wirklich krasses Beispiel und auch ein warnendes Beispiel für uns. Weil der Pharao verhärtet sich gegenüber Gott und irgendwann führt es dazu, dass Gott ihn verhärtet. Und in dieser Hinsicht ist jetzt also auch interessant, wenn wir wieder zum 2. Mose 4 zurückkehren, dass Mose dem Pharao auch ausdrücklich nochmal Folgendes sagen sollte. Vers 22. So spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Also ein direkter Appell, den Mose da an den Pharao richten soll. Und spätestens damit wird Pharao selbst in Verantwortung gestellt. Ja, Gott sagt nochmal direkt zu ihm, was er tun und was er lassen soll. Und Mose soll das so vor den Pharao bringen. Und jetzt soll Mose da hingehen zum Pharao und sagen, dass ein ganzes Volk, nämlich das Volk Israel, der Sohn Gottes ist. So soll er sie bezeichnen. Oder sogar der erstgeborene Sohn. Und der erstgeborene Sohn ist natürlich was ganz Besonderes. Gott hat das zum Beispiel in Hosea 11, Vers 1 gesagt über Israel. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also Gott hatte Israel lieb wie einen Sohn, wie einen erstgeborenen Sohn. Jemand ganz Besonderes. Nicht, weil Israel so besonders war oder weil sie es wert waren oder so, sondern weil Gott sich einfach entschieden hat, sie zu erwählen und sie zu lieben. Und als Sohn Gottes hatte Israel eine Bestimmung, die immer wieder schon mal angeklungen ist. Zum Beispiel in 2. Mose 3, Vers 12 auch. Und dann vor allem wird sie im weiteren Verlauf des 2. Buch Mose sehr deutlich entfaltet, vor allem dann im Bundesschluss. Und diese Bestimmung von Israel als dem Sohn Gottes war, sie sollen als Sohn Gott dienen. Das sagt er hier in diesem Text. Und das gilt für Israel, aber das gilt natürlich auch für alle Töchter und Söhne Gottes, die wir unserem himmlischen Vater dienen sollen. Jetzt gibt es in dem ganzen Zusammenhang etwas sehr Wichtiges zu bedenken. Und zwar verstand sich selbst der Pharao als Sohn Gottes oder auch als Gott selbst. Ja, und er erhielt auch diesen Status in den Augen der Ägypter. Und dabei wurde er mit dem Gott Horus, mit dem ägyptischen Gott Horus identifiziert. So gehen einige Ausleger davon aus und auch die Überlieferungen sagen das teilweise. Und Horus wurde betrachtet als der Gott des Himmels und, jetzt kommt's, als der Beschützer der Kinder. Und das ist natürlich von großer Relevanz für diese Aussage hier. Ja? Also wenn Gott selbst von seinem Sohn Israel spricht und dann direkt an diesen, in Anführungszeichen, Gott Pharao appelliert, sie ziehen zu lassen. Und noch weiter ist das auch interessant, dass Gott also dem Pharao gleich von vornherein sagt, was passieren wird, wenn er sich weigert. Wenn der Pharao weiter seinen Sohn Israel beansprucht, um ihm zu dienen. Gott sagt deutlich, es wird soweit kommen, dass ich, lieber Pharao, deinen erstgeborenen Sohn nehme und ihn töten werde. Gott droht also dem Pharao, dem Stellvertreter von Horus, dem Beschützer der Kinder, droht er an, dass er seinen erstgeborenen Sohn umbringen wird, wenn er sich nicht beugt. Und so kam es ja dann auch letztendlich in der 10. Plage nachzuvollziehen, in 2. Mose 12, Vers 29, kommen wir noch hin, dass dort der Sohn vom Pharao stirbt. Und spätestens hier wird deutlich, denke ich, dass der Pharao alles andere als ein Autonormalverbraucher ist, der sich eigentlich ja gerne vor Gott beugen würde, aber das nicht kann. Nein, vielmehr haben wir es hier zu tun mit einem, der sich selbst für den Allergrößten hielt, der stolz war, der unbeugsam war. Der Stellvertreter Gottes auf Erden zu dieser Zeit eigentlich. Für alle in Ägypten und auch ringsrum, für die Nationen sichtbar. Das heißt, es geht hier um viel mehr als um die Einzelperson, das Individuum Pharao. Und wenn Gott ihm jetzt hier also so entgegentritt, dann ist das gewissermaßen ein wirklicher Macht- und Götterkampf. Und Mose steht mittendrin als Werkzeug Gottes. Und Mose kriegt diese weiteren Anweisungen Gottes so nach und nach. Was er tun soll, was er reden soll. Und dabei sagt Gott dem Mose nicht sofort alles, sondern unterwegs, ganz vieles. Ja? Das heißt, Gott schickt Mose nicht in die Allwissenheit und in die Sicherheit, sondern Gott schickt Mose in die Abhängigkeit. Und da ist die Brücke für uns. Wir müssen sicher nicht vor den Pharao treten, zum Glück, ja? Aber trotzdem sind wir aufgefordert, im Kleinen mutige Gehorsamschritte und Glaubensschritte zu gehen. Und das auch, wenn wir nicht alles wissen und auch wenn wir unsicher sind, wie was werden soll. Aber wir sollen trotzdem Schritte vorwärts gehen. Und wir werden dabei erleben, wie Gott zur rechten Zeit weitere Anweisungen schenkt, wie er weiter redet durch sein Wort zu uns, wie er uns Dinge aufs Herz legt und wie wir klarer sehen, was zu tun ist und wir befähigt werden. Und Gott führt, genauso wie Mose, auch uns in die Abhängigkeit. Im Dienst für Gott gibt es also unterwegs weitere Anweisungen. Das war ein längerer Punkt. Unser dritter Aspekt von heute Morgen ist, im Dienst für Gott lernt man unterwegs Gehorsam. Und es geht um die Verse 24 bis 26. Und damit kommen wir zu Versen, die, finde ich zumindest, erstmal ein bisschen komisch wirken. Das ist so ein ganz seltsamer Einschnitt, der so mitten da drin ist, der völlig unerwartet ist, wenn man das erste Mal liest. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Mose ist mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen jetzt unterwegs und sie kehren in eine Herberge ein und wie aus dem Nichts tritt auf einmal Gott Mose entgegen und will ihn töten. So heißt es in Vers 24 hier. Und manche gehen an dieser Stelle von einer schlimmen Krankheit aus, die Mose vielleicht überkommen hat. Wir wissen es letztendlich nicht. Auf jeden Fall steht fest, er war in Todesgefahr. Und man fragt sich natürlich, warum? Also ist ja jetzt nichts Gravierendes kurz vorher passiert oder so. Warum ist das so? Die weiteren Verse 25 und 26, direkt danach, die geben uns mehr Aufschluss. Also Mose ist in Todesgefahr und dann heißt es, Vers 25, da nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße und sagte, wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Und wie gesagt, ich bin beim Lesen immer wieder darüber gestolpert und dachte, irgendwie komisch. Und eine ganz seltsame Vorstellung, diese ganze Szene irgendwie. Also, was passiert hier eigentlich? Zippora, die Frau von Mose, sieht, dass ihr Mann plötzlich dem Tode nahe ist. Und entweder sie oder auch Mose, aber wahrscheinlich sogar Zippora selbst, stellt den Kausalzusammenhang her dass das was zu tun hat, dass sie mindestens einen ihrer Söhne nicht beschnitten haben. Vermutlich eher der zweite. Also nimmt Zipporah einen scharfen Stein, schneidet dem Jungen die Vorhaut ab, nachträglich, und bringt diese Vorhaut dann unmittelbar mit Mose in Verbindung. Und dann heißt es hier, sie berührte damit seine Füße. Bisschen komischer Ausdruck, steht im Hebräischen auch erstmal der Ausdruck, der wirklich für Fuß oder Füße verwendet wurde. Und die allermeisten Ausleger gehen davon aus, dass es ein verhüllender Ausdruck hier ist an der Stelle für das Geschlechtsteil von Mose. Dementsprechend würde also Zipporah die Vorhaut von Moses Sohn nehmen und würde sie nehmen und damit dann das Geschlechtsteil von Mose berühren. Was auch immer da genau ablief und warum auch immer das genauso ablaufen musste, auf jeden Fall klappt das Ganze. Ja? Und Gott lässt ab von Mose, er kommt mit seinem Leben davon. Aber nun jetzt nochmal zum Hintergrund, warum das Ganze überhaupt so weit kommt. 1. Mose 17, die Verse 10 bis 14, die helfen uns, das besser zu verstehen. In 1. Mose 17, die Verse 10 bis 14 heißt es folgendes an Abraham damals. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt. Zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir, alles was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinen Nachkommen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Hier sehen wir also die klare Anweisung, die Gott gegeben hatte, also zu Zeiten noch einiges vor Mose, an Abraham, dass jeder israelitische Junge 8 Tage nach seiner Geburt beschnitten werden sollte. Und dieses Zeichen war das Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Dieser Bund, dass Gott zu Abraham gesagt hat, dass aus ihm ein großes Volk entstehen soll und dass letztendlich Gott der Gott dieses Volkes sein und werden wird. Und genau so kam es ja dann auch. Ja. Israel mehrte sich und sie wurden zum Volk Gottes. Und es kommt dann auch zu diesem Bundesschluss. Das ist genau das, was wir im 2. Buch Mose sehen. Und das Zeichen für diesen Bund und für diese bewusste Zugehörigkeit zu diesem Volk und zu diesem Bund auch, ist die Beschneidung gewesen. Andersrum gehörten alle Unbeschnittenen nicht zum Volk Gottes. Und es geht sogar so weit, wie wir hier am Ende von diesem Text lesen, dass Unbeschnittene, die aber eigentlich von der Abstammung her Israeliten waren, umgebracht werden sollten, wenn sie sich nicht dieser Beschneidung unterziehen wollten. Und genau das ist der Hintergrund für unsere Begebenheit jetzt hier in 2. Mose 4. Ja, also Mose und Zipporah haben mindestens einen ihrer Söhne, nicht beschneiden lassen und sie waren Gott darin ungehorsam. Und Gott ist in seinem Anspruch absolut ernst zu nehmen und er wird nicht ungehorsam, ungestraft lassen. Ja, das macht seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit, verbieten ihm das in gewissermaßen. Das heißt, eigentlich müsste der Sohn von Mose sterben an dieser Stelle, aber Gott macht Mose verantwortlich als das Oberhaupt der Familie, der diesen Akt nicht vollzogen hat. Wie dieser Ungehorsam von Mose zustande kam, das bleibt offen dabei. Also ob das der Einfluss von Zipporah war, was denkbar ist, aber nicht sicher, wie auch immer. Aber in dem Moment, in dem sie diesen Gehorsamschritt dann nachholen, kommt Mose gerade nochmal mit seinem Leben davon und Zipporah nennt ihn dann einen Blutbräutigam oder ihren Blutbräutigam. Und vielleicht hat das was damit zu tun, dass also das Blut ihres Sohnes im Prinzip Mose rettet, sein Leben rettet gewissermaßen. Und Mose wird ihr fast wie nochmal als neuer Ehemann geschenkt. Ist ein bisschen unklar, was dieser Begriff genau alles bedeuten soll. Aber auf jeden Fall sieht man in dieser Begebenheit sehr deutlich, dass Mose als Diener Gottes absolut nicht perfekt war. Ja, es bleibt unklar, ob er diesen Ungehorsam aktiv, bewusst gelebt hat und ob er das vor Augen hatte oder ob es ihm unklar war. Aber auf jeden Fall gab es Dinge in seinem Leben, die veränderungsbedürftig waren, wo er Gehorsam lernen musste. Und übertragen auf uns ist es nicht anders. Also nur weil wir in irgendeiner Art und Weise Gott dienen vielleicht, diensttätig sind, heißt das nicht, dass wir es nicht mehr nötig hätten, Gehorsam zu lernen. Nein, Gott wird nicht aufhören, an seinen Werkzeugen, an Mose, aber auch an uns zu arbeiten. Er wird uns als seine Werkzeuge schleifen, er wird uns formen, er bereitet uns im Laufe unseres Lebens und Laufe unseres Dienstes auch immer weiter als Werkzeug zu. Und selbst wenn wir also schon an verschiedener Stelle für Gott tätig sind und uns investieren, sollten wir in aller Demut dabei niemals vergessen, dass wir selbst Veränderung und Gehorsam lernen absolut nötig haben, dass wir seine Gnade nötig haben. Und dabei sollten wir nicht denken, dass diese Veränderung oder wie die Bibel sie auch nennt, Heiligung, dass das außerhalb unseres Dienstes nur irgendwie stattfindet, sondern auch in unserem Dienst und durch unseren Dienst. Gott benutzt die herausfordernden Menschen, die herausfordernden Situationen, die Gegebenheiten, die Begrenzungen, die Unannehmlichkeiten, all das, was so ein Dienst auch mit sich bringen kann, um letztendlich auch dadurch uns Jesus ähnlicher zu machen. Und wir lernen mitunter auch im Dienst Demut und Gehorsam. Das ist ein dritter Aspekt, was man sieht. Hier also, im Dienst für Gott lernt man Gehorsam. Und ein letzter und vierter Aspekt, heute Morgen noch, ist, im Dienst für Gott erlebt man unterwegs Gottes Wirken. Verse 27 bis 31. In Vers 27 tritt jetzt hier ein, was Gott auch vorher schon angekündigt hatte. Nämlich in 2. Mose 4, Vers 14, Mose trifft auf seinen Bruder Aaron. Und dann heißt es hier, Vers 27 und 28, und der Herr sprach zu Aaron, geh Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose teilte Aaron alle Worte des Herrn mit, der ihn gesandt, und all die Zeichen, die er ihm aufgetragen hatte. Gott spricht also an dieser Stelle, eher eine Ausnahme, unmittelbar zu Aaron. Und er setzt Aaron jetzt in Bewegung. Und dann kommt es zu diesem großen Wiedersehen der zwei nach 40 Jahren. Und wir können uns vorstellen, die Freude darüber ist riesengroß. Ja, sie sehen sich wieder. Mir ist vorgestellt wie so eine Fernsehshow. Totgeglaubte sehen sich wieder nach 40 Jahren so ungefähr. Ne? Kennen wir solche Sachen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und der Ort, wo Gott also Aaron ausgerechnet hinschickt, ist dieser Berg Gottes, ist dieser Horeb, dieser Sinai. Das ist der Ort, wo Moses Berufung stattfand. Das ist der Ort, wo alles begann. Das ist auch der Ort, wo sie jetzt von ausgehen, und das ist auch der Ort, wo sie mit dem Volk nachher landen werden, in 2. Mose 19. Das heißt, es ist ein ganz bedeutsamer Ort. Und von hier aus soll jetzt die Mission bald losgehen. Aber jetzt ist erstmal Mitarbeiterbesprechung. Ja, und wir sehen und können uns das vielleicht vorstellen, wie die zwei da am Berg Horeb, am Berg Gottes stehen und Mose seinem Bruder alles berichtet, was er da erlebt hat, was er gehört hat, was er gesehen hat, wie das alles war. Und es muss ein wahnsinnig bewegender Moment gewesen sein, so stelle ich mir das vor, für Mose, aber auch für Aaron. Also stellen wir uns vor, wie Mose berichtet dann davon, dass Gott aus dem brennenden Dornbusch zu ihm geredet hat und vielleicht sogar Aaron zeigt, das war hier, genau an dieser Stelle. Ja. Wie Mose dann sagt, dass er diesen krassen Auftrag von Gott bekommen hat. Dass diese ganzen Zusprüche gegeben wurden von Gott. Und diese Zusprüche betreffen ja nicht nur Mose, sondern Aaron auch. Gott wird mit ihnen sein. Gott wird sie unterweisen, was sie reden sollen, was sie tun sollen und so weiter. Man kann sich förmlich vorstellen, glaube ich, wie Mose überströmt und begeistert davon erzählt, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite Aaron, der das Ganze ja gerade zum ersten Mal hört und wahrscheinlich selbst irgendwie fasziniert davon ist. Ja? Also, was passiert hier eigentlich? Für beide war dieser Berg Horeb ein ganz besonderer Ort. Können wir vergleichen mit besonderen Orten, die wir mit besonderen Erlebnissen verbinden. Das war so ein Ort für die beiden. Und nachdem sie jetzt also sich besprochen haben, was wahrscheinlich lange auch stattgefunden hat, diese ausführliche Mitarbeiterbesprechung, so will ich sie nennen, geht das vorbei und die beiden gehen weiter in Richtung Ägypten. Und dann machen sie genau das, was Gott auch schon gesagt hatte, in 2. Mose 3, Vers 16, nämlich sie versammeln die Ältesten. Und dann läuft das genau so, wie Gott das vorher auch schon gesagt hat, Kapitel 4 in Vers 15 und 16, nämlich Mose redet zu Aaron und Aaron redet zum Volk und zu den Ältesten. Das war die Reihenfolge, haben wir letzte Woche gesehen. Und dazu tut Mose dann, sehr wahrscheinlich Mose, noch die Zeichen, die Gott ihm geschenkt hat. Es könnte an dieser Stelle sogar auch sein, dass Aaron die Zeichen getan hat. Er tut später auch Zeichen und von sprachlichen her ist es nicht so sicher, wer hier die Zeichen tut. Aber auf jeden Fall werden die Zeichen getan. Also dieser Stab zur Schlange, diese Hand, die in den Gewandbausch geht und dann wieder raus und voller Aussatz ist und das Nilwasser, das zu Blut wird. Das waren die Zeichen. Und dann heißt es, finde ich so schön, entgegen aller Bedenken Und entgegen aller Erwartungen, die Mose geäußert hat, wir erinnern uns ganz am Anfang von Kapitel 4, wie er gesagt hat zu Gott, was ist denn, wenn das Volk nicht glaubt und wenn sie nicht auf meine Stimme hören? Und jetzt heißt es hier in Vers 31 so schön, in kurzen Worten, und das Volk glaubte. Und ich hoffe, wir merken, gerade am Ende dieses Kapitels, dass ganz vieles an Verheißungen Gottes tatsächlich in Erfüllung geht. Also Aaron begegnet Mose, das Volk glaubt wegen der Zeichen und hört auf die Stimme. Und wir sehen, also es wird alles so, wie Gott das gesagt hat. Es gibt ganz viele Bezüge jetzt in diesen letzten Versen. Und wir können uns fragen, was wäre denn gewesen, wenn Mose nicht losgezogen wäre? Ganz einfach. Er hätte das Wirken Gottes nicht erlebt. Er hätte nicht erlebt, dass Gott sein Wort wirklich wahr macht. Und was ist, wenn wir zwar Gottes Wort hören, aber nicht aktiv werden, nicht umsetzen, wenn wir uns nicht aufmachen? Ganz einfach, wir werden das Wirken Gottes nicht erleben. Wir werden keine Glaubenserfahrungen machen. Ja, wir erleben Gottes Wirken im Vorwärtsgehen, Mose wie wir. Und dafür, und ich sage es nochmal, muss nicht jedes Detail im Voraus schon klar sein, war es bei Mose auch nicht, sondern wir dürfen anfangen, das umzusetzen, was wir grundsätzlich schon wissen. Und wir dürfen uns an der Hand unseres Herrn ins Ungewisse begeben, auf den Weg machen, unterwegs sein, mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe auch über unseren Schatten springen, Dinge wagen, die uns vielleicht auch erstmal schwerfallen. Aber gerade da, wo wir bereits sicher sind, also das ist definitiv Gottes Wille, weil das steht schwarz auf weiß, das kann ich hier verorten, da dürfen wir losgehen, im Glauben uns auf den Weg machen. Und unterwegs wird ganz viel passieren. Wird ganz viel passieren, wovon wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Und Gott wird uns im Dienst für ihn weiterführen. Er wird uns formen. Er wird uns sein Wirken erleben lassen. Davon bin ich überzeugt. Unser Text heute Morgen endet so schön, finde ich. Und zwar, indem es da über das Volk heißt, nachdem sie das alles so erlebt haben. Und als sie das hörten, dass der Herr die Söhne Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an. Was muss das für ein schöner Moment für sie gewesen sein? Ja? Ihr Elend, ihre Sklaverei, diese Bedrückung, das ist ihnen ja stets vor Augen gewesen. Und jetzt hören sie von dieser wunderbaren Rettung. Und sie hören davon, dass Gott ihr Elend gesehen hat und dass er sich ihrer annimmt. Und ihre Reaktion ist eine tiefe Dankbarkeit. Und ihre Reaktion ist, dass sie sich beugen, dass sie sich niederwerfen und Gott anbeten. Ja, unser Gott ist ein Rettergott. Und das nicht nur für Israel, sondern auch für dich und mich, wenn du Jesus Christus ganz persönlich in deinem Leben aufgenommen hast. Und dabei ist unser Problem deutlich größer als die Sklaverei in Ägypten. Unser größtes Problem heißt Sünde. Und dieses Problem ist größer als alle Probleme dieser Welt, die man haben kann. Ja, und es ist auch unlösbar für uns. Es ist diese ewige Trennung von Gott. Es ist Gericht, das über uns verhängt werden muss, weil wir nicht so gelebt haben, nicht so gedacht haben, nicht danach gestrebt haben, was Gott wollte, was ihm gefällt. Und es ist ein Problem, das wir niemals selbst lösen können. Wir werden niemals gut genug sein, um Gottes Maßstäben gerecht zu werden. Und wir werden uns auch im Gericht niemals selbst aus der Schlinge ziehen können. Aber Gott sah unser Elend. Und er hat uns heimgesucht in Jesus Christus. Gott selbst wurde Mensch in Jesus Christus. Jesus, Gottes Sohn, kommt auf diese Erde und erlebt das Leben nach Gottes Maßstäben, das wir nicht gelebt haben. Und er stirbt den Tod am Kreuz, wie wir es eigentlich verdient hätten, den Tod für Sünde. Er trägt das Gericht an unserer Stelle. Und jedem, der das glaubt und von seinem Weg ohne Gott umkehrt und Jesus wirklich ganz persönlich als Herrn und Retter annimmt für sein Leben, für den gilt diese Rettung. Und damit ist die Trennung aufgehoben. Und damit ist eine Ewigkeit bei Gott bereitet. Und wenn du noch nicht gerettet bist und das heute Morgen hörst und merkst, Gott meint dich, dann schieb das nicht weg und verhärte dein Herz nicht. Und ich will einladen, darüber nachzudenken, auch gerne ins Gespräch zu kommen, mit mir oder auch mit jemand anders. Wenn sich jemand fragt, wie geht das, wie kann ich das so annehmen für mich persönlich? Und wenn du bereits mit Jesus unterwegs bist, dann wollen wir jetzt einsteigen, gemeinsam in diese Anbetung von dem Volk Israel. Weil Gott, Jesus Christus, dein Elend und mein Elend gesehen hat, weil er sich in seiner Gnade uns angenommen hat. Und wir wollen ihm alle Ehre dafür geben. Und wir wollen es tun jetzt in einigen Liedern. Und ich lade euch ein, von Herzen mitzusingen bei diesem nächsten Lobpreisblock.